Begrüße euch nochmal ganz herzlich. Wir leben in sehr interessanter Zeit. Ich weiß, wo wir mit Luisa geheiratet uns haben, haben wir ein Lexikothek gekauft. War ganz viele, ganz dicke Bücher, war auch ziemlich teuer. War also so ein Themenlexikothek. Bestimmten Themen, über Tieren, über verschiedene Völker. Also so gesehen ist eigentlich sehr interessant. Ne? Heutzutage, wenn man etwas suchen möchte, geht schneller, einfacher, wenn man sich vor Computer setzt, Internet einschaltet und man kann alles suchen, finden. Ich weiß nicht, was im Internet nicht gibt, was man sucht. Sogar Pläne, wie man eine Bombe baut, habe ich mal gehört. Gab solche Fälle. Also wirklich kann man alles finden. Also wahrscheinlich dieses Sprichwort, wer sucht, der findet, war nie so wahr wie heute. Anderes Problem, dass man ins Internet, ob das jetzt Facebook oder YouTube, man kann auch privaten Sachen einladen oder reinstellen. Und damit kommt das Problem, ob das, was man sucht und das, was man findet, ob das wirklich der Wahrheit entspricht, nicht wahr? Ich habe vor kurzem mich mit einem Thema beschäftigt und ich habe viel Info darüber gelesen und interessant, dass viele schreiben unterschiedliche Sachen. Und einer beschimpft die anderen, sagte, alles, wer das erzählt, die sind dumm, die wissen nicht, was die reden. So und so muss man machen. Und der andere schreibt auch, die sind alle dumm. Und man muss alles so machen und genau das Gegenteil von dem, was der andere erzählte. Ja, wir suchen. Sehr oft suchen wir unterschiedliche Sachen, wo ich Haus gebaut habe. Ich habe auch im Internet viel gesucht, geguckt, wie man ein Fenster verkleidet, wie man ein Fenster abdichtet, wie man Heizung verlegt und so weiter. Also ich meine, Haus steht noch, ist auch warm drin, also hat soweit funktioniert. Aber nicht nur so allgemeine Sachen suchen wir. Wir suchen sehr oft nach unserem geistlichen, inneren Frieden. Und darüber gibt es auch im Internet sehr viele. Da kann man Predigten hören. Da gibt es theologische Sachen. Da gibt es, wie man meditiert, welche Medikamente man nimmt. Alles, alles. Gibt es alles im Internet. Aber ich habe nur gedacht, wenn wir das, was wir wirklich brauchen im Leben, ob das uns bewusst ist und ob wir das suchen. Dieses Frieden, diese Beziehung mit Gott, suchen wir das? Und wenn ja, wo? Wir brauchen uns nichts vorzumachen, es gibt auch ganz viel christliches Literatur. Und auch da gibt es sehr viele unterschiedliche Meinungen. Und sehr oft, Menschen begründen das, weil es so viel Auswahl gibt und weil ich nicht weiß, ob das alles richtig ist, dann tue ich lieber gar nichts. Sehr oft gibt es Menschen, die wirklich mühselig und beladen sind. Und darüber lesen wir in dem Wort Gottes, dass Jesus sagte, alle, die mühselig und beladen sind, kommt zu mir und ich will euch erquicken. Ich will euch einen Sinn des Lebens geben. Ich möchte euch Lebenskraft geben. Aber er sagte, kommt zu mir. Jesus sagte auch in Johannes 10, Johannes Evangelium 10, Vers 10, ich bin gekommen, auf dass sie Leben haben und es in Überfluss haben. In Russisch heißt es, Жизнь с избытком. Ja, was heißt das mit Überfluss? Leben mit Überfluss. Das ist so ein Satz, was nicht wirklich, was damit so eine konkrete Aussage, da kann man etwas darunter vorstellen. Einer stellt vielleicht vor, dass er endlich sein finanzielles Problem gelöst wird. Der andere vielleicht, dass er gesund wird. Wir wissen, dass Jesus haben viele gesucht, die krank waren, ihn zu sehen, damit sie die Heilung bekommen. Aber das hat Jesus nicht versprochen. Und darüber kommen wir gleich. Ich möchte uns eine Geschichte vorlesen, beziehungsweise zwei Geschichten. Beide stehen in Apostelgeschichte. Kapitel 9 und dann die Kapitel 10. Fangen wir erstmal mit Kapitel 9 vom Vers 1, die Berufung von Saulus. Lesen wir von dem ersten Vers Apostelgeschichte, Kapitel 9. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden wieder die Jünger des Herrn und ging zum Hohepriester und bat ihn um Briefe gen Damaskus an die Schulen, auf das, so er etliche dieses Weges fände, Männer und Weiber, er sie gebunden führte nach Jerusalem. Und da er auf diesem Wege war und nahe an Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel, und er fiel auf die Erden und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der Herr sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, wieder den Stachel zu legen. Und er sprach mit Zittern und Zagen: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Wenn jemand mitliest und falls dieses Satz nicht hat, haben bestimmt viele, ne, die dieser Satz nicht da ist. Ich weiß nicht warum, im Originaltext ist er drin. Dieses Satz, was Paulus gesagt hat. Bei mir im Luther-Übersetzung stand das auch nicht drin. Ich habe andere Übersetzungen nachgeguckt. Das, was ich lese, ist auch altes Luther. Hier ist das drin. Also nochmal: Und er sprach mit Zittern und Zagen: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Der Herr sprach zu ihm: Stehe auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seinen Gefährten waren, standen und warten erstarrt, denn sie hörten die Stimme und sahen niemand. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen auftat, sah er niemand. Sie nahmen ihn bei der Hand und führten ihn gen Damaskus. Und er war 3 Tage nicht sehend und aß und trank nicht. Es war aber ein Jünger zu Damaskus mit Namen Ananias. Zu dem sprach der Herr im Gesicht: Ananias. Und er sprach: Hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm: Stehe auf und gehe in die Gasse, die da heißt, die Gerade, und frage im Hause des Judas nach einem Namen Saulus von Tarsus, den siehe, er betet, und hat gesehen im Gesicht einen Mann mit Namen Ananias zu ihm hineinkommen und die Hand auf ihn legen, dass er wieder sehen werde. Ananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört von diesem Manne, wie viel Übles er deinen Heiligen getan hat zu Jerusalem. Und er hat alle hier Macht, von den hohen Priestern zu binden, alle, die deinen Namen anrufen. Der Herr sprach zu ihm: Gehe hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Rüstzeug, dass er meinen Namen trage von den Heiden und vor den Königin und von den Kindern zu Jerusalem. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meinen Namen zu willen. Und Ananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, der dir erschienen ist auf dem Wege, da du herkamst, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. eine Geschichte und ich lese uns direkt die nächste, eine Kapitel weiter, 10, auch von dem ersten Vers. Es war aber ein Mann zu Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann von der Schar, die da heißt, die italische, gottselig und gottesfürchtig samt seinem ganzen Hause und gab dem Volk viel Almosen und betete immer zu Gott. Der sah in einem Gesicht offenbarlich um den 9 Stunden am Tage einen Engel Gottes zu sich eingehen, der sprach zu ihm: Cornelius. Er aber sah ihn, erschrak und sprach: Herr, was ist? Er aber sprach zu ihm: Deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgekommen ins Gedächtnis vor Gott. Und nun sende Männer gen Joppe und lass vor den Simon mit dem Zunamen Petrus, welcher ist zur Herberge bei dem Gerber Simon des Hauses am Meer liegt, der wird dir sagen, was du tun sollst. Und da der Engel, der mit Cornelius redete, hinweg war, rief er seine Hausknechte und gab ihm und einen gottesfürchtigen Kriegsknecht von denen, die ihn aufwarten. Ja, und so weiter. Dann schickte er sie los, um Petrus zu holen. Hier im Vers 6, der wird sagen, was du tun sollst, im russischen Übersetzung, gibt es noch einen Satz, was ich aber wiederum im Originaltext nicht gefunden habe. Da steht, er wird dir sagen, was du tun sollst. Er wird dir Worte sagen, wo du dich selbst rettest und dein ganzes Haus. Die Worte oder diesen Satz habe ich im Originaltext nicht gefunden. Ich weiß nicht, warum ist das so, kann ich nicht dazu sagen, aber ist jetzt nicht so wichtig. Nur falls einer liest und mit verfolgt, wird sich vielleicht wundern. Ja, diese zwei Geschichten, die so ein bisschen unterschiedlich auf ersten Blick, was die Berufung von Saulus, Errettung von diesem Hauptmann ist, und doch haben wir so viel Gemeinsames. Erstmal zu Saulus. Wir sind immer noch bei dem Thema, was wir suchen. Interessant, dass dieser Saulus, der hat nicht gesucht. Der war einfach eifrig. Ja, der hat die Gemeinde verfolgt und hier war so eifrig, dass er selbst nach den Briefen gefragt, damit er dieses Vollmacht bekommt und wenn er unterwegs ist, dass er alle Christen da halt wegführen kann. So eine, kann man sagen, blinde Eifer. Er meinte, er dient Gott damit. Und Gott stoppt diesen Mann. Er lässt sich ihm zeigen. Er sagte: Wer bist du? Jesus sagte ihm: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und interessant, wo er diesen Satz hört, fragte: Was soll ich tun? Oder was willst du, dass ich tun soll? Das sind nur meine Vermutungen. Ich weiß ja nicht, was er gedacht hat, der Saulus. Aber wahrscheinlich war ihm plötzlich klar, dass er begeht einen großen Fehler, dass er Jesus verfolgt. Wird ihm plötzlich klar, dass er verfolgt den, der wirklich Messias ist, dass das kein Märchen ist. Er versteht, dass er sich geirrt hat, dass alles, was er getan hat, war falsch und plötzlich steht ihm eine Frage: Was soll ich tun? Das ist eine Suche. Suche nach dem, was er tun soll. Suche nach einer Lösung, wenn ich verstehe, dass ich mich geirrt habe. So tun wir doch alle in unseren Lagen. Wie ich schon sagte, wo ich Haus gebaut habe, habe ich auch nach der Lösung gesucht, wenn irgendwas nicht klappte. Auf der Arbeit suchen wir nach einer Lösung, wenn wir irgendwas ausführen möchten und nicht wissen, wie es weitergeht. Saulus war plötzlich klar, ich habe mich geirrt, was soll ich denn tun? Und Jesus sagt ihm, was er tun soll. Und wo er blind ist, er sagte dem Ananias, geh, er hat jetzt einen Traum gesehen oder hat eine Vision gehabt, geh hin und lege auf ihn die Hände und er wird sehend. Ananias sagte zu Gott, aber der hat doch viel Übles getan. Und hier ist er auch mit diesen Briefen, damit er deine Gemeinde was antut. Und Gott antwortet ihm, geh hin, denn dieser ist mein auserwähltes Rüstzeug. Aber bevor er das sagte, wo ihm diesen Auftrag gibt, dem Ananias zu gehen, er sagte, guck mal, da ist ein Mann, suche ihn auf. Er sagt ihm, wer es ist. Und dann sagt er, siehe, er betet. Bevor er sagte, das ist mein Rüstzeug, das ist mein Werkzeug, den ich ausgewählt habe, um etwas zu machen, er sagte ihm, dem Ananias, guck mal, jetzt betet er. Ich habe mir nur gedacht, wo ich diese Geschichte gelesen habe, zum wievielten Mal, weiß ich nicht. Paulus war eifrig. Paulus hat irgendwas gemacht, einfach nach seinem Denken, einfach nach seinem Überlegen, und er war eifrig, aber der hat nicht gebetet. Paulus war eigentlich ein sehr gebildeter Mann, auch zur damaligen Zeit schon. Er kannte den Schrift, aber er hat nicht gebetet. Vielleicht so allgemein, wie viele damals gebetet haben, ja, aber der hatte nicht diese persönliche Beziehung zu Gott, dass er ihn was fragen kann und eine Antwort bekommen hat. Und jetzt sagte Gott zu Ananias, siehe, er betet. Er war 3 Tage am Fasten, hat nichts gegessen, nichts getrunken. Er hat gebetet. Er fragte, Herr, was soll ich tun? Als erster sollte er hingehen in der Stadt und dann warten. Stellt euch mal vor, zu warten, wenn du blind bist. Zu warten auf, du weißt nicht genau, auf was du warten sollst. Aber er betete. 2. Geschichte. Ein Hauptmann. Wir müssen uns im Klaren sein, dass damals das Wort der war gar nicht so verbreitet. Und Hauptmann, Cornelius, der war eine Heide, der gehörte nicht zu Juden. Aber wie über ihn geschieden ist, der war gottselig, gottesfürchtig, mit ganzem Hause. Er gab viel Almosen und weiterhin ein wichtiger Satz und betete immer zu Gott. Und dann kommt Engel und sagte, deine Gebete sind erhört worden. Und wieder das gleiche Satz. Geh hin oder schicke deinen Männer, hol den Petrus, der wird dir sagen, was du tun sollst. Sehen wir Parallelen? Er betete immer. Und diesem im Gebet bestehenden Mann sagte, du musst etwas tun, du musst etwas anhören und dieser Mann, der wird dir sagen, was du tun sollst. Es ist ein schöner Satz im russischen Übersetzung, der wird dir sagen, womit du dich rätest und deine ganze Familie. Er wird dir sagen, womit du dich retten kannst. Er betete, er war gottesfürchtig. Genau wie Paulus, der hat Gott gedient. Er war überzeugt, dass was er macht, das ist was Gutes, dass er die Gemeinde verfolgt, die diese Irrlehre verbreiten. Aber jetzt sagt er, das ist nicht ausreichend. Es ist nicht ausreichend, dass du einfach betest, du musst etwas wissen, damit du dich retten kannst. Du musst etwas wissen, was du tun sollst. Es ist mir so wichtig geworden, ich muss auch etwas wissen, was ich tun soll. Aber bin ich überhaupt auf der Suche? Sehr oft beten wir, sehr oft überzeugt, sind wir überzeugt in dem, was wir tun, dass das alles Richtigkeit hat. Und wir leben Tag ein, Tag aus. Aber sind wir wirklich am Suchen? Manchmal haben wir oder verspüren wir keinen Bedarf dafür. Genau wie Saulus, der hat diesen Bedarf nicht gespürt. Er war einfach eifrig und hatte wahrscheinlich sogar guten Gewissen. Ah, habe ich heute wieder 20 Christen tot gemacht. Bin ich ein guter Mensch. Aber wir sehen, dass Gott antwortet darauf, wenn ein Mensch wirklich ihn sucht. Und obwohl Saulus sich geirrt hat, er meinte es gut. Er hat sich halt nur geirrt. Und Gott offenbart sich. Der andere war einfach so gottesfürchtig. Er hat gebetet, aber auch ihm offenbart sich Gott und sagt, was er tun soll. Denn das, was er da betete, war auch nicht ausreichend. Das war noch nicht die Rettung, was er brauchte. Und überhaupt, über die Suche, ich möchte uns jetzt einfach etliche Verse mal lesen, wo es steht, dass wir Gott suchen sollen. Im Alten Testament erstmal, 1. Chroniker 16,11. 1. Chroniker ist Paralipimenon. 16,11. Fraget nach dem Herrn und nach seiner Macht, suchet sein Angesicht alle Zeit. Fraget nach dem Herrn und nach seiner Macht. 16,11. Und suchet sein Angesicht alle Zeit. Schwierig vorzustellen, alle Zeit. Aber nach dem Herrn fragen und nach seiner Macht. Wisst ihr, ich habe nur gedacht, sehr oft suchen wir Gott, wenn es Notwendigkeit da ist. Wenn uns was, wenn wir krank werden, wenn wir eine große und wichtige Entscheidung treffen müssen und haben Angst, irgendeinen Fehler zu begehen. Wenn wir für jemanden beten, wenn wir Unterstützung brauchen, wo wir danken fürs Essen, wo wir danken für einen erfolgreichen Tag oder einfach Tag, wo wir spüren, Gott hat uns heute gesegnet, das ist alles richtig und alles schön. Aber hier steht viel mehr. Er sagte, nach seiner Macht. Fraget nach dem Herrn und nach seiner Macht. Warum soll ich nach seiner Macht fragen? Damit ich wahrscheinlich nicht vergesse, wem ich überhaupt diene. Damit ich nicht sagen kann, Herr, was hast du heute gemacht? Oder warum hörst du mein Gebet? Damit ich ihm keine Forderungen stelle. Damit ich weiß, das ist allmächtiger Gott, mein Schöpfer. Damit ich Angst bekomme von ihm. Und das muss ich alle Zeit machen. Jesaja, Prophet Jesaja in Kapitel 55 in Vers 6, der sagt einen so einen interessanten und sehr wichtigen Vers, suchet nach dem Herrn, solange er zu finden ist, rufet ihn an, solange er nahe ist. Hier ist einmal alle Zeit und hier sagte Jesaja, solange er nahe ist, solange er zu finden ist. Aus diesem Satz heraus kann man feststellen, es kann so eine Zeit kommen, wo wir den Herrn nicht mehr finden können. solange wir ihn nicht oder dass wir ihn anrufen und er wird nicht mehr antworten. Wir haben eine bestimmte Zeit, wo er sagt, dass wir ihn suchen sollen. Was ist, wenn wir diese Zeit nicht ausnutzen? David, der schreibt im Psalm 105, im Russischen ist das 104, 105, 3 und 5, also dritten Vers bis 5, rühmet seinen heiligen Namen. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Fraget nach dem Herrn und nach seiner Macht, suchet sein Antlitz alle Wege. Gedenken seiner Wunderwerke, die er getan hat, seiner Wunder und der Gerichte seines Mundes. Und so weiter. Es freut sich das Herz von den Menschen, die den Herrn suchen. Interessant, er sagte, wir bekommen Freude, wenn wir den Herrn suchen. Das ist das, was Jesus sagte, ich bin gekommen, damit wir ein Leben in Überfluss haben. Überfluss, wir haben überflüssig, wir sind froh. Wir können mit dieser Freude auch mit anderen teilen. Jesus ist gekommen, damit wir diese Freude bekommen. Ja, aber Moment mal. Jesus hat doch auch gesagt, dass er nicht Frieden, sondern ein Schwert bringt, damit er trennt Schwiegermutter mit ihrer Schwiegertochter, Mann und Frau, Angehörigen, Freunde. Und hier ein Frieden? Ja, David sagte, der Mensch, der den Herrn suchen wird, er wird sich freuen. Und ich denke, das Leben von David ist ein Beweis dafür, wie er sich gefreut hat, obwohl er auf der Flucht vom König war, von seinen Feinden. Wir sehen, der hat sich nicht verzagt, der war nicht in Depression verfallen. Und Jesus sagte in Matthäus 6, Vers 33, er sagte, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Ist ein bisschen anders formuliert, aber der Sinn des Gleiches. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes. Nach seinem Reich, das, was ihm gehört, das kommt zuerst. Das sollen wir suchen. Die anderen Probleme, die werden zufallen oder sich lösen. Und letztendlich, Paulus schreibt in Kolosser 3, Vers 1, das ist so ein Satz mit einer Frage. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist. Da Christus ist, sitzen zu den Rechten Gottes. Wenn wir mit Christus auferstanden sind, dann müssen wir das, was Christus auch gehört, suchen. Wir sehen, wie viel davon steht, dass wir den Herrn alle Wege, alle Zeit suchen müssen. Suchen, solange er zu finden ist. Ich sage immer so, uns Leben ist gegeben, damit wir im Leben den Gott finden und lernen, ihn anzubieten. Damit wir unser christliches Charakter bilden können. Denn es kommt Zeit, wo wir vielleicht alt werden oder krank werden, damit wir in diesem Zustand schon gelernt haben, Jesus anzubeten. Damit unser dann Mozerei über uns nicht überhand nimmt. Verstehen Sie, was ich damit sagen möchte? In einem bestimmten Alter, sagt man so, wird alles überspitzt. Vor allem unsere negative Züge des Charakters. Wenn jemand am Motzen war, wenn er alt wird, wird das noch schlimmer. Wenn er jemand geizig war, im Alter, wird das noch schlimmer. Wenn jemand immer irgendwas gesammelt halten, hatten Probleme, alles loszuwerden, wird es im Alter noch schlimmer. Uns ist Leben gegeben, damit wir in dieser Zeit, wo wir Jesus gefunden haben, müssen wir lernen, ihn anzubeten, damit es in solchen Zeit haben wir eine bestimmte Erfahrung. Und Gott antwortet darauf, wenn wir ihn suchen. Wir haben das gesehen bei Saulus, wir haben das gesehen bei Cornelius. Wenn wir suchen, wenn wir beten, Gott wird uns darauf antworten. Und Gott wird uns ein Leben in Überfluss geben. Interessant, er sagte über Saulus, das ist mein Rüstzeug und ich werde ihm zeigen, wie viel leiden er muss um meinen Namens willen. Kann man manchmal schwer vorstellen. Ausgewähltes Werkzeug. Er soll sich freuen und dann wartet oder sagt ihm, der Ananias, dem will ich noch zeigen, wie viel er leiden muss. Wenn wir aber vom Erleben von Saulus lesen, also ich sehe nicht, dass er irgendwo traurig war. Höchstens, wenn er irgendwas über eine bestimmte Gemeinde gehört, die er gegründet hat, wo er viel Arbeit investiert hat, dass da nicht alles sauber zuläuft. Aber sonst, er hatte wirklich ein Leben in Überfluss. Er sagte, ich vergesse das, was dahinter ist und ich strebe nach dem, was vorne ist. Ob ich noch einen besseren Siegeskreis bekomme. Ich laufe nicht so, ob ich den Wind schlage, sondern ich möchte ein Ziel erreichen. In Jeremia, oder genau gesagt, Gott spricht über seinen Propheten Jeremia in Kapitel 33, Verse 2 und 3. So spricht der Herr, Jeremia 33, 2 und 3. So spricht der Herr, der solches macht, tut und ausrichtet. Herr ist sein Name, rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir anzeigen große und gewaltige Dinge, die du nicht weißt. Ich mag diesen Vers in Russisch. Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу великое и недоступное, чего ты не знаешь. Hier sagt man, rufe mich an. Ich weiß noch, als ich Kind war, ich habe diesen Vers von Kinderstunde behalten. So ein Telefon nach oben, hat man uns gesagt. Direkte Linie zum Präsidenten. Das wichtigste Mann, den kannst du ihn anrufen. Hier ist noch wichtiger. Direkte Linie zu Gott. Und dieses Antwort sagt er persönlich, rufe mich an und ich will dir antworten. Ich will dir große und gewaltige Dinge zeigen, die du nicht weißt, die du nicht verstehst. Aber du musst mich suchen. Und wenn du mich suchen tust, ist ein Versprechen von Gott persönlich, dass er uns antwortet. Ist das nicht toll, sowas zu wissen? Und liebe Freunde, wenn in unserem Leben Schwierigkeiten gibt, wenn wir sehr oft unzufrieden sind, vielleicht haben wir nicht gelernt zu beten, ihn anzurufen. Er sagte, ich bin gekommen, damit wir Leben in Überfluss haben, selbst so wie bei Paulus, der leiden muss. Er war glücklich. Für mich ist das manchmal schwierig vorzustellen, weil uns geht auch so ziemlich gut. Wir wohnen in einem Land, wo alle satt sind, sogar mehr als satt. Wir haben so eine Auswahl. Wir haben gute Wohnungen. Soziale Hilfe ist hier so gut aufgebaut. Wir haben momentan keinen Krieg. Uns geht so super. Und trotzdem müssen wir Gott suchen, alle Wege nach seiner Macht fragen. und er will uns antworten. Gott möge uns segnen. Möge uns segnen, dass wir lernen, ihn anzubeten. Lernen zu beten. Wir haben jetzt am Donnerstag eine Bibelstunde gelernt, wo Anna beim Tempel mit diesem Gebet gedient hat, Tag und Nacht, mit Fasten und Beten. Da ist sogar eine andere Stufe schon vom Beten. Die hat dann damit einen Dienst gemacht. Aber erstmal möchte ich uns zeigen, wie für uns persönlich das wichtig ist, dass wir Gott anrufen, dass wir ihn suchen im Gebet. Und das ist Gottes Wort. Wenn wir suchen, wird Gott darauf antworten. Er hat dem Cornelius gezeigt, was er tun soll, damit er sich rettet. Er hat dem Paulus gezeigt. Er zeigt auch uns.